Irving Auerbacher fordert Wiedergutmachung.
Jetzt stehen wir schon wieder vor einem ganz normalen Wohnhaus.
Ja, diesem Haus sieht man seine Geschichte nicht an. Was denkst du, was es hier mal gab?
Vielleicht eine Kneipe? Oder noch eine Hausbesetzung?
Eine Tabakgroßhandlung. Bis 1937.
Bis 1937? Mitten in der Zeit des Nationalsozialismus.
Ja, genau. Die Tabakwaren-Großhandlung gehörte Isidor Auerbacher. 1937 ist er in die USA geflohen und hat seinen Laden zurückgelassen.
Und woher weißt du das?
Ich habe mit Andrea Bucher-Lehmbach telefoniert. Sie hat ein Buch über die Arisierung in Freiburg geschrieben. Es gab über 230 Unternehmen jüdischer InhaberInnen, ungefähr 13 hier im Grün. Bis 1938, bis zur Reichspogromnacht, haben die alle schließen müssen.
Und wie erging es Isidor Auerbacher?
Schon am 1. April 1933 stand die SA vor jüdischen Geschäften. Sie haben die InhaberInnen beschimpft und die KundInnen eingeschüchtert. Sie sollten von jetzt an alle jüdischen Geschäfte boykottieren. Andrea Brucher-Lehmbach hat erzählt, wie die Arisierung abgelaufen ist.
Also für viele Betriebe wurde es dann schon schwierig, ihre Kunden zu halten und ihre Geschäftspartner zu halten. Und einige Verkäufe haben wir dann auch schon in den Jahren 33 und 34. Eine weitere Stufe ist dann aber das Jahr 1935. Dort beginnt dann mit den Verkündungen der Nürnberger Gesetze eine weitere Etappe, weil erst dann, 1935, überhaupt definiert wird, was ein Jude überhaupt ist. Das war eigentlich davor überhaupt gar nicht klar. Mit dieser staatlich definierten Ausgrenzung, ja, als Bürger zweiter Klasse und auch der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft beginnt die Arisierung dann so richtig in Gang zu kommen. Nach dem Pogrom am 9. November 1938 ist es praktisch unmöglich, eine Firma weiterzuführen, denn sie wird jetzt staatlich verboten. Also die ganze Arisierung, die davor abläuft, ist nur ohne Regelung. Wild hat die stattgefunden. Und erst dann nach dem Pogrom wird es praktisch Juden per Gesetz verboten, ein Unternehmen zu führen.
Ja, das heißt also, Isidor Auerbacher hat dann seine Kunden verloren. Wurde wahrscheinlich beschimpft, gedemütigt. Und hat irgendwann beschlossen, aufzugeben.
Ja, wie es bei ihm genau ablief, wissen wir nicht. Aber im Oktober 1937 ist er auf jeden Fall in die USA geflohen. Er hatte Glück, dass er überhaupt ein Visum bekommen hat. Schon das war ein riesiger Aufwand. Und man brauchte noch viel mehr.
Dann brauchte man eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, also dass man auch alle Steuern und Abgaben ordnungsgemäß abgeführt hat. Besonders wichtig ist dabei die Reichsfluchtsteuer, die immer weiter angehoben wurde und im Jahr 1938 25% des Vermögens betrug. Da musste man alle Gegenstände auflisten, die nach 1933 erworben wurden, und diese Gegenstände wurden dann mit einer Ausgleichszahlung belegt. Außerdem war es immer schwieriger, Wertgegenstände mitzunehmen, und ab 1938 war es dann komplett verboten. Sein Kapital konnte man auch nicht mitnehmen, das wurde dann auch beim Umtausch mit bis zu 90% Abschlag belegt.
Die deutschen Nationalsozialisten wollten die Juden aus dem Land haben und haben dann noch den letzten Groschen aus ihnen hinausgepresst.
Isidor Auerbacher ist als armer Mann in den USA angekommen. Er war damals 42 Jahre alt.
Was hast du denn da für einen Stapel an Dokumenten dabei?
Ich war im Staatsarchiv. Dort kann man sich die Wiedergutmachungsakte von Irving Auerbacher...
Irving?
Ja, in den USA hat er sich in Irving umbenannt.
Ah.
Auf jeden Fall kann man sich dort die Wiedergutmachungsakte anschauen.
Wiedergutmachung. Irving Auerbach und 100.000 andere mussten fliehen, ja, haben ihr Leben hier aufgegeben. Ich meine, wie will man das wieder gut machen?
Ja, das ist halt der offizielle Sprachgebrauch. Ab 1949 konnten Juden in der amerikanisch besetzten Zone einen Antrag aufgrund des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts stellen. Das hat Irving Auerbacher gleich im Februar 1950 gemacht.
Und wie funktionierte das?
Meistens schildern die NS-Opfer ihre Verfolgung und denken dann, sie würden so eine pauschale Entschädigung irgendwie bekommen. Aber nein, das ist dann so gesetzlich nicht vorgesehen gewesen. Es gibt dann eben für bestimmte Verfolgungen bestimmte Entschädigungsfälle.
Es war also wieder sehr viel Aufwand. Er musste ja jedes Mal aus den USA nach Deutschland schreiben.
Und es hat lange gedauert. 1957, also erst 7 Jahre später, erhält er den ersten Bescheid über Entschädigungssuche durch das Landesamt für Wiedergutmachung. Inzwischen hat auch die Bundesregierung ein Gesetz gemacht.
Und was wurde ihm dann entschädigt?
Ja, er hat Entschädigungen für seine finanziellen Schäden gefordert. Also Schaden an beruflichen Fortkommen und Boykottschaden. Teilweise wurde ihm das gewährt. Er hat auch gezahlte Sondersteuern und ein Haus in Karlsruhe zurückbekommen. Das ging etwas schneller. Aber schau mal hier. Hier kann man genau sehen, wie detailliert die Opfer ihre Ausgaben und Schäden nachweisen mussten. Hier schrieb das Landesamt für Wiedergutmachung im Jahr 1957.
Die Auswanderung ist als verfolgungsbedingt anzuerkennen. Nachweise über die entstandenen Reise- und Transportkosten liegen nicht vor. Nach Auskunft des Schwarzwald-Reisebüros Freiburg betrugen die Eisenbahnfahrt- und Passagekosten von Freiburg über Cherbourg nach den USA einschließlich Kopfsteuer 406 Reichsmark.
Stell dir vor, die haben bei Reisebüros genau nachgefragt, wie viel die Auswanderung gekostet hat. Und weiter unten schreiben sie, dass sie sogar bei der früheren Vermieterin vorbeigegangen sind. Auch dort haben sie sich Auerbachs Angaben bestätigen lassen. Am Anfang ging es Erwin Auerbacher in den USA nicht gut. Hier ist ein Dokument seines Arztes von 1958.
Ich glaube, dass der Antragsteller schon seit dem Jahr 1945 40% erwerbsunfähig ist und dass die Erwerbsunfähigkeit 1957 wegen ständig steigendem Blutdruck und Herzkomplikationen jetzt 65% ist.
Unterzeichnet Dr. Med. Theodor Meisel, Vertrauensarzt des deutschen Konsulats in Atlanta.
Schließlich wurde Erwin Auerbacher eine monatliche Rente zugestanden. Ab 1956 hat er monatlich 294 D-Mark bekommen. Die Rente erhöhte sich im Laufe der Jahre. Gestorben ist Erwin Auerbacher am 6. August 1990. Da hat er dann 2007 Mark im Monat bekommen.
So oder so ähnlich wie Erwin Auerbacher ging es rund 650.000 Menschen, die Entschädigungen vom deutschen Staat verlangten.